Hallo, dies ist der Hörtest in Deutsch für die 12. Klasse. Du hörst insgesamt 3 Texte. Jeden Text hörst du 2-mal. Aufgabe 1. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du 1 Minute Zeit. Nach dem Signal hörst du den Text zum ersten Mal.
So klingt es, wenn die Vögel geweckt werden, auf Livisch. Wir gehen dann ans Meer, an den Strand und stellen eine Tanne im Sand auf und schmücken sie. Nach der livischen Mythologie fliegen die Vögel nicht nach Süden, um zu überwintern. Sie bleiben hier, verstecken sich und schlafen. Und an Ostern werden sie dann mit diesem Lied geweckt.
Soja Silje ist Lettin, aber sie ist auch Livin, im Herzen und im Blut. Vor vielen Jahrhunderten bevölkerten die Liven Gebiete des heutigen Lettlands, vor allem an der Küste, denn sie waren schon immer ein Fischervolk. Doch über die Jahre wurden die Liven immer weniger. Sie mischten sich mit den Letten oder verließen wegen Kriegen und Epidemien ihre Dörfer. Und auch ihre eigene Sprache benutzten sie immer seltener, meistens nur noch zu Hause. Für Soja Siljes Großvater war Livisch noch die Muttersprache. Sie selbst hat in den 70er Jahren als Studentin angefangen, die Sprache ihrer Vorfahren zu lernen. Seitdem singt sie auch in einem livischen Chor. Soja Silje unterrichtet auch Livisch. Gerade ist ihr neuestes Lehrbuch erschienen. Livisch gehört nicht wie das Lettische zur baltischen, sondern zur finno-ugrischen Sprachgruppe. Dementsprechend unterschiedlich klingen beide Sprachen. Die Begrüßung zum Beispiel. Guten Tag auf Livisch heißt
Juva päeva.
Auf Lettisch wiederum
Labdien.
Manche der 45 livischen Buchstaben sind für lettische Münder fremd und schwierig zu sprechen.
Udk.
Doch trotzdem erfährt die livische Sprache seit einigen Jahren so etwas wie eine kleine Wiederbelebung. Sogar einige junge Letten möchten die Sprache lernen.
Ich wundere mich auch darüber. Eigentlich hat das keinen praktischen Sinn. Doch manche Jugendliche finden es sogar schick, sich auf Livisch eine SMS zu schreiben.
Wie Linda, Davis, Beate, Katrina und Alma. Sie sind in einer livischen Jugendgruppe, die sich regelmäßig in Riga trifft.
Ja, noch da.
Ihr Livisch ist unterschiedlich gut. Manche lernen es erst seit einigen Monaten, andere haben es als Kinder mit ihren Großeltern gesprochen, die inzwischen tot sind. Die 17-jährige Beate hat vor 2 Jahren angefangen. Warum lernt sie nicht lieber eine lebende Sprache?
Dann könnte ich kein Livisch lernen und das Livische würde sterben. Aber wenn ich Livisch lerne und nicht zum Beispiel Spanisch, dann wird es nicht sterben, weil ich es meinen Kindern beibringen werde. Warum muss man immer mit der Mode gehen? Es ist nicht gut, so zu denken, dass man eine Sprache lernt, nur weil jeder sie spricht. Das hat auch etwas mit der Mentalität zu tun.
Und wohl auch etwas mit der Suche nach Identität, meint Vals Ernstreitz. An ihm kommt niemand vorbei, der etwas über die Liven in Lettland erfahren will. Er hat in Estland und Lettland geforscht, seine Doktorarbeit über das Livische geschrieben und ist gerade damit beschäftigt, eine Internetseite mit livischen Inhalten zu entwickeln.
Die lettische Identität ist sehr komplex. Unsere Geschichte ist so jung. Als Letten definieren wir uns erst seit 500 Jahren. Wenn man aber sagt, man ist livisch, dann kann man seine Wurzeln bis zum 12. Jahrhundert zurückverfolgen.
Ernstreitz hat damit wahrscheinlich recht. Beate zum Beispiel erzählt fast ein wenig stolz, dass ihre Freunde nicht wirklich verstehen, was es mit diesem ganzen Getue um die livische Identität auf sich hat. Livisch sein scheint etwas Besonderes für die Jugendlichen zu sein. Etwas, womit sie sich auch abgrenzen können. Manchmal organisieren sie Fahrten nach Masirbe an die lettische Küste, wo ein livisches Kulturhaus steht. Oder Feriencamps, in denen sie sich auf Livisch unterhalten und singen können. Inzwischen unterstützt die lettische Regierung solche Aktivitäten und stellt Geld für das staatliche Förderprogramm Liven in Lettland zur Verfügung. Zu spät, meint Vals Ernstreitz. Man habe es verschlafen, das Livische zu retten.
Es ist ja schon tot. Ich sehe keine Chancen mehr. Um eine Sprache zu bewahren, braucht man eine sehr starke Motivation. Aber nicht nur das. Man muss die Sprache auch benutzen. Und das ist das Hauptproblem. Wir haben einfach keine Muttersprachler mehr.
Soja Silje ist anderer Ansicht. Sie glaubt, dass das Livische die Sprache ihrer Vorfahren auf die eine oder andere Art überleben wird.
Es wurde ja schon vor 150 Jahren geschrieben, dass unsere Sprache aussterben wird. Und heute gibt es sie immer noch.
Wie wohl sollten sonst auch zu Ostern die Vögel geweckt werden?
Jetzt hast du eine Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
So klingt es, wenn die Vögel geweckt werden, auf Livisch.
Wir gehen dann ans Meer an den Strand und stellen eine Tanne im Sand auf und schmücken sie. Nach der livischen Mythologie fliegen die Vögel nicht nach Süden, um zu überwintern. Sie bleiben hier, verstecken sich und schlafen. Und an Ostern werden sie dann mit diesem Lied geweckt.
Soja Silje ist Lettin, aber sie ist auch Livin, im Herzen und im Blut. Vor vielen Jahrhunderten bevölkerten die Liven Gebiete des heutigen Lettlands, vor allem an der Küste, denn sie waren schon immer ein Fischervolk. Doch über die Jahre wurden die Liven immer weniger. Sie mischten sich mit den Letten oder verließen wegen Kriegen und Epidemien ihre Dörfer. Und auch ihre eigene Sprache benutzten sie immer seltener, meistens nur noch zu Hause. Für Soja Siljes Großvater war Livisch noch die Muttersprache. Sie selbst hat in den 70er Jahren als Studentin angefangen, die Sprache ihrer Vorfahren zu lernen. Seitdem singt sie auch in einem livischen Chor. Soja Silje unterrichtet auch Livisch. Gerade ist ihr neuestes Lehrbuch erschienen. Livisch gehört nicht wie das Lettische zur baltischen, sondern zur finno-ugrischen Sprachgruppe. Dementsprechend unterschiedlich klingen beide Sprachen. Die Begrüßung zum Beispiel. Guten Tag auf Livisch heißt
Juva päeva.
Auf Lettisch wiederum
Labdien.
Manche der 45 livischen Buchstaben sind für lettische Münder fremd und schwierig zu sprechen. Doch trotzdem erfährt die livische Sprache seit einigen Jahren so etwas wie eine kleine Wiederbelebung. Sogar einige junge Letten möchten die Sprache lernen.
Ich wundere mich auch darüber. Eigentlich hat das keinen praktischen Sinn. Doch manche Jugendliche finden es sogar schick, sich auf Livisch eine SMS zu schreiben.
Wie Linda, Davis, Beate, Katrina und Alma. Sie sind in einer livischen Jugendgruppe, die sich regelmäßig in Riga trifft.
Ja, noch da.
Ihr Livisch ist unterschiedlich gut. Manche lernen es erst seit einigen Monaten, andere haben es als Kinder mit ihren Großeltern gesprochen, die inzwischen tot sind. Die 17-jährige Beate hat vor 2 Jahren angefangen. Warum lernt sie nicht lieber eine lebende Sprache?
Dann könnte ich kein Livisch lernen und das Livische würde sterben. Aber wenn ich Livisch lerne und nicht zum Beispiel Spanisch, dann wird es nicht sterben, weil ich es meinen Kindern beibringen werde. Warum muss man immer mit der Mode gehen? Es ist nicht gut, so zu denken, dass man eine Sprache lernt, nur weil jeder sie spricht. Das hat auch etwas mit der Mentalität zu tun.
Und wohl auch etwas mit der Suche nach Identität, meint Vals Ernstreitz. An ihm kommt niemand vorbei, der etwas über die Liven in Lettland erfahren will. Er hat in Estland und Lettland geforscht, seine Doktorarbeit über das Livische geschrieben und ist gerade damit beschäftigt, eine Internetseite mit livischen Inhalten zu entwickeln.
Die lettische Identität ist sehr komplex. Unsere Geschichte ist so jung. Als Letten definieren wir uns erst seit 500 Jahren. Wenn man aber sagt, man ist livisch, dann kann man seine Wurzeln bis zum 12. Jahrhundert zurückverfolgen.
Ernstreitz hat damit wahrscheinlich recht. Beate zum Beispiel erzählt fast ein wenig stolz, dass ihre Freunde nicht wirklich verstehen, was es mit diesem ganzen Getue um die livische Identität auf sich hat. Livisch sein scheint etwas Besonderes für die Jugendlichen zu sein. Etwas, womit sie sich auch abgrenzen können. Manchmal organisieren sie Fahrten nach Masirbe an die lettische Küste, wo ein livisches Kulturhaus steht. Oder Feriencamps, in denen sie sich auf Livisch unterhalten und singen können. Inzwischen unterstützt die lettische Regierung solche Aktivitäten und stellt Geld für das staatliche Förderprogramm Liven in Lettland zur Verfügung. Zu spät, meint Vals Ernstreitz. Man habe es verschlafen, das Livische zu retten.
Es ist ja schon tot. Ich sehe keine Chancen mehr. Um eine Sprache zu bewahren, braucht man eine sehr starke Motivation. Aber nicht nur das. Man muss die Sprache auch benutzen. Und das ist das Hauptproblem. Wir haben einfach keine Muttersprachler mehr.
Soja Silje ist anderer Ansicht. Sie glaubt, dass das Livische, die Sprache ihrer Vorfahren, auf die eine oder andere Art überleben wird.
Es wurde ja schon vor 150 Jahren geschrieben, dass unsere Sprache aussterben wird. Und heute gibt es sie immer noch.
Wie wohl sollten sonst auch zu Ostern die Vögel geweckt werden?
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Nach dem Signal hörst du die zweite Aufgabe. Aufgabe 2. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du eine Minute Zeit.
Hallo und willkommen zu Sounds. 2 Stunden Topmusik und ein Live-Interview. Am Mikrofon Gabriela Tomaschett. Und heute bei mir im Studio ist der erfolgreichste Schweizer Rockmusiker der letzten Jahre. Ich begrüße Marco. Hallo Marco.
Hallo.
Marco, hallo ist doch eigentlich falsch. Wir sagen heute Tschüss. Tschüss und Ciao zu Marco und Band. Seit letzter Woche ist es offiziell, ihr hört auf. Marco und Band, also Marco, Slatko und Thomas, das ist Geschichte. Habt ihr das schon länger gewusst?
Ja, gut, vielleicht tief im Innern schon. Ich zumindest, aber gesprochen haben wir nie darüber. Nein, wir sind dann zusammengesessen, der Slatko, der Thomas und ich, nach dem letzten Konzert und dann ging alles sehr schnell. 10 Minuten oder so. Aufhören? Ja, aufhören. That's it. So sind wir halt.
Moment mal, das interessiert uns natürlich. Also, ihr habt Erfolg, die Fans lieben euch und jetzt hört ihr plötzlich auf? Warum denn eigentlich?
Das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben so viel erlebt, so viel mehr, als wir uns je erträumt hatten. Irgendwie. Und nach den letzten beiden Konzerten im Zürcher Hallenstadion, also das war dann der totale Höhepunkt. Da haben wir uns gesagt, also das war so schön. Wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben. Und das wollen wir uns jetzt nicht kaputt machen mit irgendetwas anderem.
Was waren denn so die Reaktionen der Fans? Ich meine, jetzt weiß man seit einer Woche, dass ihr aufhört.
Ja gut, es gab schon viele Reaktionen. So, hört nicht auf und macht doch weiter und so. Aber die meisten hatten Verständnis für den Rücktritt. Sie fanden das ehrlich.
Marco, die Leute lieben dich vor allem auch wegen deiner Texte.
Alle verstehen dich und du sprichst viele an. Die Fans sagen, das ist einer von uns. Aber du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund. Mit Fernsehen und Zeitungen hattet ihr ja deshalb auch schon Ärger.
Naja, wir haben halt eine große Zeitung etwas geärgert.
Wie das?
Ja, das ist doch ziemlich Kindergarten, diese Zeitung. Also die Geschichte, die sie da schreiben, da ist doch viel erfunden und verdreht. Und dann haben wir uns was ausgedacht, nämlich eine tolle Falschmeldung auf unserer Homepage. Wir hatten da geschrieben, Marco heiratet. Und das stand dann am nächsten Tag auch genauso in der Zeitung. War sehr lustig.
Naja, für euch schon. Für die Zeitung war es wohl nicht ganz so lustig.
Ja, sicher, klar.
Okay, anderes Thema. Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn es mit der Karriere als Musiker nicht geklappt hätte? Wärst du jetzt Bauer oder Manager?
Bauer ist gut. Als Manager sehe ich mich weniger. Ich war ja mal in Australien. 2 Jahre war ich da. Das war nach unseren ersten Erfolgen. Mir wurde das alles zu viel und da bin ich einfach abgehauen. Und in Australien habe ich tatsächlich als Selbstversorger gelebt. Also fast ein Bauer, wenn du so willst.
Aber jetzt hast du ja eine eigene Plattenfirma. Also bist du doch ein Manager?
Na, was heißt eigene Plattenfirma? Nein. Ich bin nur mitbeteiligt. Ich mache das mit 2 anderen zusammen.
Heißt das, du hast in dieser Firma nichts zu sagen?
Nein, so kann man es auch nicht sagen. Aber jeder von uns hat halt so sein Fachgebiet. Der eine kommt aus der Werbung, ich kenne die Musikszene sehr genau und der dritte ist eigentlich der Manager. Der macht die ganzen Verhandlungen mit den Künstlern und die Verträge.
Und was ist denn da genau deine Aufgabe? Was machst du genau?
Also ich beurteile die Musik, die reinkommt. Das heißt, ich höre mir die Demo-Tapes an, die sie uns schicken und entscheide dann, ob wir sie nehmen.
Und wer kann euch denn eine Probe oder ein Tape schicken?
Jeder, der glaubt, musikalisch zu sein oder einen Hit zu haben.
Welcher Musikstil hat die größten Chancen?
Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist vieles möglich. Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop, aber auch Schlager oder Volksmusik. Was es ist, ist letztlich egal. Es muss einfach gut sein.
Tja, gut muss es sein. Das ist ein passendes Schlusswort. Marco, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Danke dir. Ciao.
Jetzt hast du 1 Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum 2. Mal.
Hallo und willkommen zu Sounds. 2 Stunden Topmusik und ein Live-Interview. Am Mikrofon Gabriela Tomaschett. Und heute bei mir im Studio ist der erfolgreichste Schweizer Rockmusiker der letzten Jahre. Ich begrüße Marco. Hallo Marco.
Hallo.
Marco, hallo ist doch eigentlich falsch. Wir sagen heute Tschüss. Tschüss und Ciao zu Marco und Band. Seit letzter Woche ist es offiziell, ihr hört auf. Marco und Band, also Marco, Slatko und Thomas, das ist Geschichte. Habt ihr das schon länger gewusst?
Ja, gut, vielleicht tief im Innern schon. Ich zumindest, aber gesprochen haben wir nie darüber. Nein, wir sind dann zusammengesessen, der Slatko, der Thomas und ich, nach dem letzten Konzert und dann ging alles sehr schnell. 10 Minuten oder so. Aufhören? Ja, aufhören. That's it. So sind wir halt.
Moment mal, das interessiert uns natürlich. Also, ihr habt Erfolg, die Fans lieben euch und jetzt hört ihr plötzlich auf. Warum denn eigentlich?
Das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben so viel erlebt, so viel mehr, als wir uns je erträumt hatten. Irgendwie. Und nach den letzten beiden Konzerten im Zürcher Hallenstadion, also das war dann der totale Höhepunkt. Da haben wir uns gesagt, also das war so schön. Wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben. Und das wollen wir uns jetzt nicht kaputt machen mit irgendetwas anderem.
Was waren denn so die Reaktionen der Fans? Ich meine, jetzt weiß man seit einer Woche, dass ihr aufhört.
Ja gut, es gab schon viele Reaktionen. So, hört nicht auf und macht doch weiter und so. Aber die meisten hatten Verständnis für den Rücktritt. Sie fanden das ehrlich.
Marco, die Leute lieben dich vor allem auch wegen deiner Texte. Alle verstehen dich und du sprichst viele an. Die Fans sagen, das ist einer von uns. Aber du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund. Mit Fernsehen und Zeitungen hattet ihr ja deshalb auch schon Ärger.
Naja, wir haben halt eine große Zeitung etwas geärgert.
Wie das?
Ja, das ist doch ziemlich Kindergarten, diese Zeitung. Also die Geschichte, die sie da schreiben, da ist doch viel erfunden und verdreht. Und dann haben wir uns was ausgedacht, nämlich eine tolle Falschmeldung auf unserer Homepage. Wir hatten da geschrieben, Marco heiratet. Und das stand dann am nächsten Tag auch genauso in der Zeitung. War sehr lustig.
Naja, für euch schon. Für die Zeitung war es wohl nicht ganz so lustig.
Ja, sicher, klar.
Okay, anderes Thema. Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn es mit der Karriere als Musiker nicht geklappt hätte? Wärst du jetzt Bauer oder Manager?
Bauer ist gut. Als Manager sehe ich mich weniger. Ich war ja mal in Australien. 2 Jahre war ich da. Das war nach unseren ersten Erfolgen. Mir wurde das alles zu viel und da bin ich einfach abgehauen. Und in Australien habe ich tatsächlich als Selbstversorger gelebt. Also fast ein Bauer, wenn du so willst.
Aber jetzt hast du ja eine eigene Plattenfirma. Also bist du doch ein Manager?
Na, was heißt eigene Plattenfirma? Nein. Ich bin nur mitbeteiligt. Ich mache das mit 2 anderen zusammen.
Heißt das, du hast in dieser Firma nichts zu sagen?
Nein, so kann man es auch nicht sagen. Aber jeder von uns hat halt so sein Fachgebiet. Der eine kommt aus der Werbung, ich kenne die Musikszene sehr genau und der dritte ist eigentlich der Manager. Der macht die ganzen Verhandlungen mit den Künstlern und die Verträge.
Und was ist denn da genau deine Aufgabe? Was machst du genau?
Also ich beurteile die Musik, die reinkommt. Das heißt, ich höre mir die Demo-Tapes an, die sie uns schicken und entscheide dann, ob wir sie nehmen.
Und wer kann euch denn eine Probe oder ein Tape schicken?
Jeder, der glaubt, musikalisch zu sein oder einen Hit zu haben.
Welcher Musikstil hat die größten Chancen?
Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist vieles möglich. Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop, aber auch Schlager oder Volksmusik. Was es ist, ist letztlich egal. Es muss einfach gut sein.
Tja, gut muss es sein. Das ist ein passendes Schlusswort. Marco, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Danke dir. Ciao.
Jetzt hast du 1 Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Nach dem Signal hörst du die 3. Aufgabe. Aufgabe 3. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du 1 Minute Zeit.
Hallo und willkommen zum Young Germany Podcast. Deutschland und Europa bieten eine Menge interessanter Reiseziele. Wie kommt man eigentlich am schnellsten, günstigsten oder abenteuerlichsten von einem Ort zum anderen? Der Young Germany Podcast stellt euch dieses Mal einige Fortbewegungsmöglichkeiten vor. Mit 250 km/h ganz legal über den Asphalt brausen? Das ist nicht in vielen Ländern der Welt möglich. Aber in Deutschland. Denn hier gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen. Deshalb gibt es inzwischen sogar Reiseanbieter, die sich auf den Urlaub auf der Autobahn spezialisiert haben. Vor allem chinesische Touristen kommen gerne nach Deutschland, um hier selbst einmal bei 250 km/h, Kilometer pro Stunde, das Lenkrad in der Hand zu haben. Aber wer ein schnelles Auto mit viel PS fährt, ist in den meisten Ländern dieser Welt mit 130 km/h unterwegs. Das ist in Deutschland anders. Obwohl die sogenannte Richtgeschwindigkeit auch hier bei 130 km/h liegt, ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 km/h auf der Autobahn wahrscheinlicher. Wenn es das Auto zulässt, dann sind auch 200 oder 230 km/h keine Seltenheit. Wer bei dieser Geschwindigkeit lieber ein bisschen umherspaziert, ein Buch liest oder andere Reisende trifft, der kann mit dem ICE von A nach B kommen. Das Streckennetz der Deutschen Bahn verbindet Städte und Orte überall in Deutschland. Die schnellsten Verbindungen werden von ICEs, Intercity-Express-Zügen, befahren. In kleinere Orte fahren Regionalbahnen und wer zwischen den Städten Europas unterwegs ist, nimmt am besten einen Eurocity. Bei der Bahn lohnt es sich, ein wenig Zeit zu investieren und nach aktuellen Angeboten zu suchen. Europa-Spezial, Freizeitticket, City-Nightline, Sparpreis, schönes Wochenendticket oder eine Bahncard versprechen günstige Angebote und entspanntes Reisen bei bis zu 300 km/h. Und wer nun doch den Asphalt unter sich nicht missen möchte, ohne allzu viel Geld auszugeben, der findet bei der Mitfahrgelegenheit vielleicht die passende Reiseroute durch Deutschland. Dort tragen Autofahrer die geplante Strecke einige Tage vor der Reise ein und ihr könnt in einer Datenbank nach jemandem suchen, der eure Reiseroute fährt. Auf der Webseite mitfahrgelegenheit.de wird eine Fahrt von Berlin nach München so zum Beispiel schon für 25 Euro angeboten. Interessante Gespräche und neue Freunde inklusive. Noch billiger, aber auch ein bisschen unberechenbarer, ist nur noch per Anhalter zu fahren, also zu trampen, wie man sagt. Weil es in Deutschland aber verboten ist, Autos auf dem Seitenstreifen der Autobahnen anzuhalten, strecken Anhalter ihren Daumen oft an Autobahnraststätten oder Tankstellen in die Luft oder fragen Leute, die in die gesuchte Richtung unterwegs sind, direkt, ob sie mitgenommen werden können. Und, wie werdet ihr durch Deutschland reisen? Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Erlebnisse.
Jetzt hast du eine Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
Hallo und willkommen zum Young Germany Podcast. Deutschland und Europa bieten eine Menge interessanter Reiseziele. Wie kommt man eigentlich am schnellsten, günstigsten oder abenteuerlichsten von einem Ort zum anderen? Der Young Germany Podcast stellt euch dieses Mal einige Fortbewegungsmöglichkeiten vor. Mit 250 km/h ganz legal über den Asphalt brausen? Das ist nicht in vielen Ländern der Welt möglich. Aber in Deutschland. Denn hier gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen. Deshalb gibt es inzwischen sogar Reiseanbieter, die sich auf den Urlaub auf der Autobahn spezialisiert haben. Vor allem chinesische Touristen kommen gerne nach Deutschland, um hier selbst einmal bei 250 km/h, Kilometer pro Stunde, das Lenkrad in der Hand zu haben. Aber wer ein schnelles Auto mit viel PS fährt, ist in den meisten Ländern dieser Welt mit 130 km/h unterwegs. Das ist in Deutschland anders, obwohl die sogenannte Richtgeschwindigkeit auch hier bei 130 km/h liegt, ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 km/h auf der Autobahn wahrscheinlicher. Wenn es das Auto zulässt, dann sind auch 200 oder 230 Kilometer pro Stunde keine Seltenheit. Wer bei dieser Geschwindigkeit lieber ein bisschen umherspaziert, ein Buch liest oder andere Reisende trifft, der kann mit dem ICE von A nach B kommen. Das Streckennetz der Deutschen Bahn verbindet Städte und Orte überall in Deutschland. Die schnellsten Verbindungen werden von ICEs, Intercity-Express-Zügen, befahren. In kleinere Orte fahren Regionalbahnen und wer zwischen den Städten Europas unterwegs ist, nimmt am besten einen Eurocity. Bei der Bahn lohnt es sich, ein wenig Zeit zu investieren und nach aktuellen Angeboten zu suchen. Europa-Spezial, Freizeitticket, City-Nightline, Sparpreis, schönes Wochenendticket oder eine Bahncard versprechen günstige Angebote und entspanntes Reisen bei bis zu 300 km/h. Und wer nun doch den Asphalt unter sich nicht missen möchte, ohne allzu viel Geld auszugeben, der findet bei der Mitfahrgelegenheit vielleicht die passende Reiseroute durch Deutschland. Dort tragen Autofahrer die geplante Strecke einige Tage vor der Reise ein und ihr könnt in einer Datenbank nach jemandem suchen, der eure Reiseroute fährt. Auf der Webseite mitfahrgelegenheit.de wird eine Fahrt von Berlin nach München, so zum Beispiel, schon für 25 Euro angeboten. Interessante Gespräche und neue Freunde inklusive. Noch billiger, aber auch ein bisschen unberechenbarer, ist nur noch per Anhalter zu fahren, also zu trampen, wie man sagt. Weil es in Deutschland aber verboten ist, Autos auf dem Seitenstreifen der Autobahnen anzuhalten, strecken Anhalter ihren Daumen oft an Autobahnraststätten oder Tankstellen in die Luft oder fragen Leute, die in die gesuchte Richtung unterwegs sind, direkt, ob sie mitgenommen werden können. Und wie werdet ihr durch Deutschland reisen? Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Erlebnisse.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Somit ist dein gesamter Hörtest zu Ende.